Willkommen bei Fadengespräche, dem Podcast über textiles Handwerk. Ich bin Anne Mende und bringe seit über 10 Jahren Menschen auf pumora.de das Sticken bei.
In dieser Episode geht es um die verschiedenen Handarbeitstypen, also auf welche Art und Weise man seinem Hobby begegnet. Wenn du also schon immer mal wissen wolltest, welcher Handarbeitstyp du bist, dann bist du hier an der richtigen Stelle.
Im heutigen Podcast möchte ich mit euch ein wenig über Minimalismus und Maximalismus im Hobby reden. Natürlich in Bezug auch hauptsächlich auf Handarbeiten. Aber ich denke, das lässt sich schon auch auf alle Hobbys eigentlich ausweiten. Denn im Prinzip für so ziemlich jedes Hobby kann man irgendwas kaufen oder an Gegenständen oder Werkzeugen besitzen oder sonstigem Material, um dort voranzukommen. Ich habe mir eben gerade schon mal so ein paar Vorgedanken gemacht dazu und so ein bisschen so 3 oder eigentlich 4 Typen sozusagen rauskristallisiert, wie man so einem Hobby begegnen kann. Und mir geht es hier auch tatsächlich um das ganze Material, was man so besitzen kann, jetzt zum Beispiel beim Sticken oder Stricken, aber auch die ganzen Werkzeuge oder Anleitungen vielleicht, die man so kauft oder auch einfach die Art und Weise, wie man mit Projekten umgeht. Also man kann ja immer ein Projekt nacheinander machen oder halt ganz viele parallel oder allgemein ganz viele Projekte machen oder halt einfach nur so ein paar im Jahr. Das ist ja auch nochmal ein großer Unterschied letztlich in der Art und Weise, wie man eben seinem Hobby so entgegentritt. Und möchte an dieser Stelle aber nochmal, bevor es losgeht, nochmal ganz deutlich sagen, dass ich das auch komplett wertungsfrei hier beleuchte. Also mir geht es nicht darum, dass eins von diesen Typen sozusagen das Bessere ist oder das andere das Schlechtere. In den allermeisten Fällen sind Menschen nicht so einfach gestrickt, dass sie in eine einzige Schublade passen, sondern meistens ist es so, dass man eben so verschiedene Phasen durchläuft und manchmal ist man eben mehr so und manchmal ist man mehr so oder einfach bestimmte Launen hat manchmal. Zum Beispiel bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich alle von diesen 4 Typen schon durchlaufen habe, jetzt nicht im Extrem, aber eben, dass ich immer mal wieder so eine Phase habe und so eine Phase. Also lasst euch nicht verunsichern. Ich meine das nicht böse oder sonst irgendwie was, sondern es soll wirklich einfach nur so eine Betrachtung sein von der Hobbylandschaft sozusagen. Und ich möchte auf jeden Fall auch ein paar Tipps teilen, wie ich eben bestimmte Schwierigkeiten und Herausforderungen, die mit jedem von diesen Typen eigentlich einhergehen, umgegangen bin oder aus meinem Freundeskreis weiß, wie sie damit umgegangen sind. Der erste Typ, den ich mir rausgesucht habe, ist der Minimalist. Das ist ja so ein Wort, was inzwischen schon so verwässert ist und so verändert ist von der ursprünglichen Nachricht oder Message, die eben dieses Wort mal beinhaltet hat. Denn ursprünglich hieß es ja eigentlich halt nur das zu haben und zu machen und so weiter, das einem wirklich, was man braucht und was einem Freude bringt. Also, dass man es im Endeffekt auf das Nützliche und für einen Wichtige herunterbricht. Ob das jetzt nun Dinge sind, die man tut oder Gegenstände sind, die man hat, sowas halt alles. Und inzwischen ist es ja leider mehr in einen Wettbewerb abgedriftet. Wer hat weniger und welche Wohnung sieht am leersten aus? Und das finde ich ein bisschen schade, weil dieser ursprüngliche Gedanke des Minimalismus finde ich einen ganz, ganz tollen Gedanken. Minimalismus im Hobby ist natürlich so eine Sache. Bei den meisten Handarbeiten zum Beispiel braucht man ja schon ja doch ein bisschen mehr Material. Also es gibt natürlich Möglichkeiten, wie man das eingrenzen kann. Man hat aber doch, selbst wenn man jetzt für ein Projekt die ganzen Materialien kauft, in der Regel mehr noch übrig am Ende. Das heißt, man hat immer Reste. Das heißt, Minimalismus im Hobby heißt vom Prinzip her auch immer so ein Stück weit, die Reste auch wieder zu verwerten oder sie abgeben zu können oder sowas. Ne? Also schon irgendwo eine schwierige Kiste, finde ich. Wer im Hobby eher minimalistisch unterwegs sein möchte, dem würde ich dann auch tatsächlich eher ans Herz legen, immer so projektweise zu arbeiten. Denn dann hat jedes Projekt sozusagen, ist so in sich geschlossen. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein Stickkit kauft, wo alles drin ist, was man für dieses Projekt braucht, dann muss man nicht viel extra drumherum kaufen im Endeffekt. Und da gibt es natürlich trotzdem wieder die Krux, dass bei jedem Projekt immer Reste übrig bleiben. Das heißt, irgendwie kommt man nicht drumherum, so eine gewisse Kiste oder sowas zu haben, wo eben alles, was an Überschuss sozusagen übrig bleibt von so einem Projekt, eben auch aufgefangen wird und dann vielleicht auch weiterverarbeitet wird. Das ist ja auch ein sehr nachhaltiger Gedanke, dass man eben Reste dann auch weiter benutzt für andere Dinge. Und ich glaube, viele haben beim Minimalismus im Hobby auch oder halt Minimalismus allgemein eben sehr dieses Leere und man macht halt, dass da nicht viel ist sozusagen, was man jetzt an Masse bewegt. Aber vom Prinzip her ist es ja auch ein sehr minimalistischer Ansatz, wenn ich jetzt, keine Ahnung, 2 Monate an einer riesengroßen Patchwork-Decke sitze und dafür eben das ganze Material da habe und die Patchwork-Decke dann halt hintereinander weg sozusagen handarbeite, also fertig mache, und nebenher nicht großartig an anderen Handarbeitsprojekten arbeite. Das ist ja auch ein minimalistischer Ansatz, denn auch wenn das viel Materie ist, die sozusagen benutzt wird und umgesetzt wird für dieses Projekt, ist es trotzdem ein Projekt, wofür man das Material da hat und danach ist dann auch alles verarbeitet, im Idealfall natürlich, und dann hat man eben diese Decke. Das wäre jetzt tatsächlich für mich so im Kopf so der minimalistische Zugang zu so einem Hobby. Beim Minimalismus ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen tatsächlich, dass man total gerne dieses Hobby machen möchte, aber der Gegenstand, der am Ende bei rauskommt, nicht unbedingt gebraucht wird und vielleicht auch schon alle im Umfeld beschenkt und ausgestattet sind und dementsprechend auch nichts mehr brauchen, was mache ich dann? Weil bei vielen das Hobby ja auch einfach ein Ausgleich ist zum Alltag und da ist es auch schon sehr schade, wenn man das dann eben mit diesem Minimalismus-Hintergedanken nicht machen möchte oder kann, weil man diesen Gegenstand, der am Ende bei rauskommt, nicht wirklich braucht und keine Lust hat, ständig kistenweise Socken zum Beispiel irgendwo rumstehen zu haben. Ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Und da finde ich eine ganz tolle Möglichkeit, die wohltätige Arbeit. Also zum Beispiel für Frühchen oder für Sternenkinder Kleidung zu nähen oder zu stricken. Es gibt auch ganz tolle Sachen, dass man für Kindergärten was machen kann oder in Kindergärten was machen kann, wenn man das jetzt in der Richtung noch machen möchte. Teilweise werden bei diesen Vereinen, die jetzt zum Beispiel solche Frühchensachen unterstützen, auch die Materialien gestellt. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich denke, das gibt es auch, dass dort gespendet werden kann und die Spenden dann sozusagen weiterverteilt werden. Und das finde ich eine ganz tolle Sache, wenn man eben wirklich gerne strickt und oder halt näht, um eben diese Freude bei der Tätigkeit zu haben, durch das Hobby, aber auch gleichzeitig noch diesen Gegenstand am Ende nicht irgendwo unterbringen zu müssen, sozusagen ja quasi fast loswerden muss, sondern das eben weitergeben kann für einen guten Zweck. Und das finde ich wirklich einen schönen Ansatz, der, glaube ich, auch mit dem Minimalismus-Gedanken ganz gut einhergeht. Zu dem zweiten Punkt, der auch in diesem Ich-habe-weniger-Bereich reingehört, habe ich mir jetzt gar nicht so viel aufgeschrieben, weil es mir erst am Schluss so bewusst geworden ist. Es gibt natürlich auch Menschen, die unfreiwillige Minimalisten sind sozusagen. In die Kategorie habe ich tatsächlich auch mal gehört. Und zwar, wenn man jetzt einfach nicht so viel Geld hat, um sich diese ganzen Sachen für sein Hobby zu kaufen, dann hat man natürlich auch die Herausforderung, dass man sich bestimmte Sachen, also dass man gerne bestimmte Projekte machen möchte, aber einfach nicht die Mittel hat, um das zu tun. Und das ist natürlich auch eine Situation, die nicht ganz so toll ist, auch oft. Ich schon wieder völlig verdrängt hatte bei mir, wie gesagt. Da habe ich mir jetzt gar keine Notizen zu gemacht. Aber ich kann euch ja mal berichten, wie ich das umgangen habe, als ich in der Situation war, dass ich einfach als Student mit zwei Kindern nicht sonderlich viel Geld zur Verfügung hatte. Es ist eine ähnliche Herangehensweise wie beim Minimalismus. Und zwar, dass man sich nur für bestimmte Projekte das Material holt und dieses Projekt dann umsetzt. Also man hat ja immer Reste und das, was halt beim Minimalismus sozusagen eher das Unerwünschte ist sozusagen, dass eben was übrig bleibt, ist eben bei diesem unfreiwilligen Minimalismus, denke ich mir jetzt mal, dann eher wieder der Vorteil, weil wenn ich jetzt zum Beispiel für ein Projekt Stickern zum Beispiel gekauft habe, bleibt davon ja immer was übrig. Das heißt, ich habe für das nächste Projekt nicht mehr so viel, was ich ausgeben muss. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Bezug auf Stickprojekte, also mir für das Projekt 5 Stickgarne gekauft habe und ein Stück Stoff, dann kann ich beim nächsten Mal diese 5 Farben ja weiter benutzen, weil in der Regel, wenn man jetzt nicht alles mit 6 Fäden stickt, hat man in der Regel immer was übrig. Das heißt, beim nächsten Mal brauche ich vielleicht nur noch 1 oder 2 Farben kaufen. Und so baut man sich so nach und nach so einen kleinen Vorrat auf, woraus man sozusagen handeln kann. Und das umschifft auch so ein bisschen diese Herausforderung, die man hat, wenn man mit wenig Geld irgendwie trotzdem gerne handarbeiten möchte. Und dazu wollte ich auch auf jeden Fall noch mal ein eigenes Video machen, was man alles machen kann, um eben auch mit wenig Geld im Hobby trotzdem noch an Materialien und Werkzeuge und Anleitungen und so weiter ranzukommen. Besonders in der momentanen wirtschaftlichen Situation ist es ja durchaus ein großes Problem bei vielen Familien und bei vielen Menschen. Und das ist halt wirklich schade, wenn man dann halt wirklich seine Hobbys, die ja dafür da sind, um den Stress auch abzubauen, nicht machen kann, weil man sich das blöde Stickgarn nicht kaufen kann oder das Strickgarn oder den Stoff zum Nähen. Und das finde ich schon, da gibt es einige Tipps, die ich euch geben kann, die auch bald kommen, aber ich kann sie ja mal ganz kurz nochmal anreißen. Secondhand-Läden, dort kriegt ihr immer irgendwelche Lakenkissenbezüge. Schaut, dass es Baumwolle ist, wenn ihr jetzt für Stoff sowas. Dann Stickern gibt es auch ganz oft in Secondhand-Läden, aber auch ganz oft über Kleinanzeigen, dass man dann so größere Pakete kriegt, altes Stickgarn. Also wenn es jetzt dieses Sari-Stickgarn, das ist ja aus der DDR noch, dann das Bela, das ist glaube ich auch DDR, das ganze alte Metz. Es gibt wirklich noch einiges, was ihr dort kriegen kann und es gibt wirklich viele, fragt in eurem Freundeskreis rum, in eurem, gerade auch ältere Verwandte, ob die vielleicht noch irgendwo ein Handarbeitskörtchen rumliegen haben. Das hat mir damals unglaublich viel geholfen, dass es einfach Leute gab, die das noch irgendwo auf dem Dachboden oder sonst irgendwo im Schrank hatten. Und da habe ich super viel damals bekommen, weil ich hätte mir das auch alles damals nicht kaufen können. Wie gesagt, 2 kleine Kinder und Student. Das ist einfach nicht viel Spielraum, den man dann hat, wenn man nicht mehr bei seinen Eltern wohnt. Und dementsprechend, ja, das sind so die 2 großen Tipps. Fragt in eurem Umfeld rum und schaut in Secondhand-Läden und seid kreativ. Und das ist, glaube ich, auch der große Vorteil, den man hat, wenn man so eine Phase mal durchlaufen hat. Man wird unglaublich kreativ. Not macht halt erfinderisch und dementsprechend wird man sehr kreativ, was man alles benutzen kann. Und man muss auch nicht immer Stoff besticken. Man kann auch seine Notizhefte besticken. Man kann alles Mögliche besticken. Und vor allem aber auch, und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Sache in so einer Phase, dass man seine eigene Kleidung bestickt oder Textilien, die man schon da hat, sodass du eben sofort auch ein benutzbares Projekt hast, wo du nicht extra was für kaufen musst, sondern du benutzt halt einfach bestickst dein T-Shirt oder sowas. Und dann musst du nur die Nadel und das Stickern kaufen und vielleicht noch einen Stickrahmen irgendwie. Und dann ist alles gut. Also mehr brauchst du ja nicht zum Sticken jetzt zum Beispiel. Ja, und da ist auch noch ein Punkt, den wollte ich eigentlich in dem anderen Video ansprechen. Aber ich mache es jetzt hier einfach an der Stelle auch nochmal, weil mir das unglaublich am Herzen liegt. Es gibt ganz oft diese Werbestrategie, wo gesagt wird, du musst es dir wert sein. Und ich hasse diesen Spruch aus tiefstem Herzen. Und dieser Satz hat mich damals schon unglaublich aufgeregt. Und der tut es immer noch, weil es wirklich, wirklich impliziert, dass wenn du dir das nicht kaufst, was die Person dort anbietet, du es dir nicht wert bist. Dabei ist nicht dein Selbstwertgefühl der Grund, warum du dir das nicht kaufst, sondern weil, wenn du das kaufst, du einfach mal am Ende des Monats kein Geld hast, um dir Essen zu kaufen oder deine Miete zu bezahlen. Und ich weiß, wo der Grundgedanke herkommt mit diesem, du musst es dir wert sein und so weiter. Aber ich finde diesen Satz wirklich sehr, sehr kritisch, wenn es darum geht, etwas zu kaufen, was man technisch gesehen überhaupt nicht braucht. Also nur, weil ich mir jetzt diesen überteuerten Biostoff kaufe, heißt es nicht, dass ich es mir mehr wert bin oder dass ich mehr wert bin, sondern das heißt einfach nur, dass ich diesen Stoff gekauft habe. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich werde nicht wertvoller oder mir wertvoller, wenn ich diesen Stoff gekauft habe von dieser Person, die gesagt hat, man muss es sich schon auch wert sein. Nee, einfach nee. Und ihr merkt, ich werde da auch ein bisschen sauer, wenn ich darüber rede, weil mich das wirklich damals sehr oft traurig gemacht habe, dass ich mir bestimmte Sachen nicht kaufen konnte. Also besonders im Bereich des Strickens, und da hat es bei mir ja so ein Stück weit angefangen, ist man ja schon sehr garn-snobistisch unterwegs. Also ich persönlich mag ja Kunstfasern überhaupt gar nicht. Und das liegt einfach auch daran, dass ich einfach gerne... Ich mag halt einfach die natürlichen Sachen mehr. Ich mag halt Holz, ich mag gerne Wolle, ich mag gerne Seide und Baumwolle und Leinen. Für mich persönlich ist es einfach so, dass dieses Taktile, also dieses Anfasserlebnis sozusagen von Kunstfasern einfach nicht, das gefällt mir einfach nicht. Das ist meine persönliche Einstellung dazu. Für mich ist es aber absolut egal, ob jemand anders Kunstfasern mag. Zum Beispiel meine Schwiegermutter liebt Kunstfasern. Sie hasst es zu bügeln und braucht deswegen einfach alles, was man nicht bügeln muss und was irgendwie behandelt ist. Das ist für mich zum Beispiel ein absolut irrelevanter Punkt. Aber für sie zum Beispiel. Und dadurch, ich gehe jetzt aber nicht zu ihr hin und sage ihr, ja, Kunstfasern beschädigen die Umwelt und weiß der Geier, was könnte ich ja tun, mache ich aber nicht, weil es ist halt ihre Priorität und ich habe meine Priorität und es darf beides nebeneinander existieren. Aber in der Strickwelt wird man, also gerade im englischsprachigen Bereich, schon ein bisschen komisch, also wird man anders behandelt, sobald du einen Pullover aus Polyesterwolle strickst. Und das ist im Endeffekt Garn-Snobismus vom Feinsten. Und da war es halt ganz oft, dass ich mir halt gesehen, ich habe halt irgendwelche Strickjacken oder Pullover gesehen und dachte mir so, oh, ich will auch sowas stricken. Und dann gucke ich dann so rein, wie viel das Garn kostet. Und dann kostet einfach so ein klitzekleines 50 Gramm Knäuel schon 6 Euro oder 12 Euro. Und du denkst dir so, ja, und ich brauche jetzt für einen Pullover einfach mal 4 Kilo davon oder 3 Kilo davon oder 2 Kilo davon. Und das summiert sich halt in so eine Dimension, wo man sich fragt, so, wer kann sich das leisten, 300 Euro für einen Pullover auszugeben, den ich dann auch noch selber stricken muss. Ich meine, wenn ich den jetzt fertig gestrickt als Markenware oder als Luxusobjekt irgendwo kaufe, ist ja die eine Sache. Aber ich muss das auch noch alles selber stricken. Und das ist halt einfach, wenn halt ein Pullover, den ich selber stricke, so viel kostet wie meine Miete, dann ist irgendwas nicht okay. Also beziehungsweise, es ist halt in meinem Kontext unmöglich, das zu machen, weil es einfach eine richtig schlechte finanzielle Entscheidung ist und einfach das Konto gar nicht hergibt. Und trotzdem sieht man dann halt, ah ja, aber das Garn ist halt schon das Schönere von den Optionen, die es dann halt so gibt und so weiter. Und das hat mich ganz oft wirklich sehr traurig gemacht, dass ich mir das halt einfach nicht leisten konnte. Und ja, finde ich halt immer schwierig. Man kann das halt wirklich nicht so pauschal sagen, du musst es dir wert sein. Das, wie gesagt, ich hasse diesen Satz. Es gibt so einen ähnlichen Satz, der mich genauso auf die Palme bringt, bei den ganzen Coaches im englischsprachigen Bereich. Da wird immer gerne gesagt, also bei den Business-Coaches, die einem Online-Kurse verkaufen wollen. Ja, wenn du einfach jeden Tag den Starbucks-Latte weglässt für 5 Euro oder 5 Dollar, dann hast du ja so und so viel dann immer schon jeden Monat gespart und kannst dir dann in 2 Monaten meinen Kurs kaufen. Und ich denke mir so, ich habe noch nie in meinem Leben einen Starbucks-Latte getrunken. Also irgendwo einen Kaffee, vielleicht mal so im Café oder sowas. Aber es ist so ein steter Satz irgendwie. Hier auf dem Land gibt's erstmal gar keinen. Und zweitens ist das so ein arroganter Satz, davon auszugehen, dass jeder so viel Geld verplempert, um sich jeden Tag für 5 Dollar bei Starbucks einen Kaffee zu holen. Also ich denke mal, das macht ein sehr geringer Prozentsatz der Menschen. Also gibt es sicherlich. Aber vielleicht ist sich die Person das ja wert, sich jeden Tag einen Kaffee zu holen. Das ist ja auch legitim, anstatt jetzt diesen Online-Kurs zu holen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist genau das, was mich sehr, sehr auf die Palme bringt. Und wenn ihr nicht so viel Geld zur Verfügung habt, lasst euch davon nicht traurig machen oder einschüchtern. Ich weiß, das ist wirklich nicht einfach, mit wenig Geld auszukommen. Und ihr braucht wirklich keine anderen Leute, die euch auch noch ein schlechtes Gewissen machen, weil ihr eben nicht so viel Geld ausgeben könnt. Und ich weiß, dass ich in meinen Videos das auch oft zum Ausdruck bringe, dass Qualität immer über Quantität zu setzen ist, weil zum Beispiel das beste Beispiel sind eben diese Billigstickkits und so weiter. Aber das kommt eher von dem Hintergrund, dass diese Qualität, die du bei einem 10-Euro-Stickkit oder 14-Euro-Stickkit, die übrigens 3 Dollar auf Alibaba kosten und die hier dann zwischen 15 bis 30 Euro, auch teilweise auf Etsy sehr viel inzwischen verkauft werden, aber auch auf Amazon. Die Qualität davon ist einfach wirklich eine ganz andere als jetzt zum Beispiel bei Embroidery Steffi oder bei mir einen Kurs oder einen Stickkit zu kaufen, wo Markenstickgarne drin sind, wo wir wirklich darauf achten, dass der Stoff in Ordnung ist, dass der Stickrahmen nicht splittert und so weiter. Es ist wirklich was ganz anderes. Ich verstehe aber, dass jemand nicht 50, 60, 70 Euro ausgeben möchte dafür. Das kann ich absolut verstehen. Und da greift jetzt wieder mein Tipp vom Anfang. Schaut in so einem Moment dann lieber, dass ihr euch einzelne Farben, die ihr mögt, kauft oder für ein Projekt kauft, als diese 10 Euro Sammeldinger mit 100 Farben drin, wo ihr maximal die Hälfte von benutzen werdet und wo das Garn euch vielleicht auch in den Wahnsinn treibt oder abfärbt. Ich weiß, es ist nicht bei jedem so und ich habe auch einige bestellt, um das mal zu testen, welche davon wie schlimm sind oder vielleicht auch total super sind. Aber wie gesagt, schaut immer, lasst euch kein schlechtes Gewissen einreden, nur weil ihr andere Materialien benutzt. Im Endeffekt ist es immer eure Entscheidung und es geht niemandem was an, ob ihr Billigstickgarne gekauft habt oder sonst was. Es ist wichtig, dass ihr durchs Leben kommt und wie ihr das macht, ist euer Ding und das geht niemandem was an. Ja, und beim Maximalismus, finde ich, gibt es eigentlich so 2 Seiten. Und die eine Seite ist die Seite, die ständig irgendwas vererbt, geschenkt oder einfach so generell dazu neigt, so Konvolute aufzunehmen. Also halt wirklich nicht gezielt, ich kaufe jetzt den und den Stoff für das Projekt, sondern oh, bei Kleinanzeigen gibt es so ein Überraschungspaket, eine Riesenkiste zu verschenken oder halt für 10 Euro nur. Die schnappe ich mir jetzt mal. Oder dass wenn man etwas abholt, mein Papa ist da so ein Spezialist drin, ja, ihr könnt das haben, aber ihr müsst dann noch die und die Kisten noch mitnehmen. Und plötzlich hast du das ganze Auto voll mit Dingen, die du eigentlich jetzt nicht unbedingt haben wolltest und wo du gar nicht weißt, was da vielleicht alles so in diesen Überraschungskisten drin ist. Also das ist die eine Sache. Und die andere Seite sind Menschen, die einfach ein unglaubliches Glücksgefühl oder viel Freude empfinden, wenn sie einkaufen, also Dinge kaufen, dass einfach dieser Akt des Kaufens einfach sehr, sehr viel Freude macht. Und da ist es auch egal, ob man da jetzt im Kaufhaus oder online oder in Secondhand-Läden kaufen geht, einfach dieses Anhäufen oder dieses Einkaufen, dieses Haben-Wollen sozusagen, das bereitet einfach so viel Freude, dass man das immer und immer wieder macht. Und natürlich gibt es natürlich dieses ganz große Extrem, dass man eben kaufsüchtig ist. Aber es gibt auch noch so ein paar Stufen, sondern abgeschwächter auch natürlich, dass man eben einfach wirklich viel hat, weil man sehr, sehr gerne shoppt. Also Leute, die jetzt eher in die Kategorie fallen, kaufen meistens sehr impulsiv. Also sie sehen was, entwickeln diese Begeisterung und wollen das dann in dem Moment unbedingt haben. Und dann kommt es natürlich auch drauf an. Manchmal ist es dann so, wenn man das Objekt dann bekommt, also zugeschickt bekommt, dass man sich dann schon gar nicht mehr so drüber freuen kann, sondern dass einfach wirklich dieser Akt des Kaufens das ist, was die Freude macht. Aber teilweise auch nicht. Also manchmal ist es auch einfach schön, wenn man so ein ganzes Regal vielleicht nach Regenbogenfarben sortiert an Stoffen oder Garnen oder sowas hat. Ich habe hier auch hinter mir meine Stickgarnboxen, die ich total liebe. Es ist einfach irgendwo diese Fülle zu haben, dass man theoretisch morgen nichts mehr kaufen müsste und man hätte genug. Das ist eigentlich so ich glaube, ja, dieses Hintergrundgefühl. Ich muss jetzt auch so ein bisschen aufpassen, dass ich das jetzt nicht zu einer psychologischen Geschichte jetzt hier ausweite. Ich bin ja kein Psychologe und habe da auch überhaupt keine Ahnung vor. Aber glaube ich, schon einfach, dass man diese Fülle gerne um sich hat. Dass man so umgeben ist von genug, dass man versorgt ist und keine Angst haben muss, dass einem irgendwas fehlt. Ich glaube, das liegt auch so ein Stück weit dahinter. Und auch bei dem anderen Typ, den ich gleich noch beleuchten werde, dass man eben gerne viel hat. Und wie gesagt, absolut wertungsfrei. Jeder hat einfach so seine Themen am Laufen und alles hat seine Vor- und Nachteile. Ob es jetzt nun Minimalismus ist oder Maximalismus oder alles dazwischen. Es gibt nicht die eine Sache, die ideal ist für alle, sondern jeder hat einfach seine eigenen Sachen und ist da auf seinem Weg, sein eigenes Ideal zu finden sozusagen. Möchte ich an dieser Stelle nochmal herausfinden, weil ich weiß, dass solche Themen natürlich auch dafür sorgen, dass man sich auch so ein bisschen angegriffen fühlt. Und das ist auf keinen Fall meine Intention, sondern ich möchte wirklich einfach nur mal so ein bisschen herausarbeiten, welche Herausforderungen jede Kategorie so hat und was man da tun kann, um das so ein bisschen abzuschwächen oder abzumildern. Der ganz große Vorteil beim Maximalismus ist, oder halt auch bei diesem Kaufmaximalismus ist, dass du halt immer ganz viele tolle Sachen hast, die du benutzen kannst. Nur die Sache ist die, selbst wenn du jetzt morgen nichts mehr einkaufen würdest, hättest du noch genug oder wahrscheinlich noch viel mehr als das, was du jemals in deinem ganzen Leben wirklich an Projekten umsetzen kannst mit dem, was du da gekauft hast schon. Und ich glaube, die ganz große Herausforderung ist oft dann, wenn die Finanzen nicht mehr mitspielen mit dem, was man shoppt. Und da habe ich zwei Tricks für euch oder Tipps, wenn es jetzt wirklich zum Problem wird, weil im Endeffekt es ja auch irgendwann ein Platzproblem wird. Aber ich glaube, die finanzielle Komponente ist doch bei vielen das größere Problem. Und zwar, die eine Sache ist, um diesen Kaufimpuls so ein Stück weit rauszunehmen, dass man sich die Sachen, die man kaufen möchte, erstmal nur in den Warenkorb reinlegt und dann wenigstens einen Tag drüber schläft und dann am nächsten Tag nochmal guckt. Weil oft diese Begeisterung, die dafür sorgt, dass man das unbedingt haben möchte, eben diesen kritischen Denker komplett ausschaltet. Und wenn man am nächsten Tag drauf guckt, ohne diese Haben-Wollen-Emotionen, dann kann man viel rationaler entscheiden, ob man das jetzt wirklich braucht oder nicht. Wenn ihr also Probleme habt mit diesen Kaufimpulsen, dann probiert das mal aus mit dem Warenkorb, schlaft eine Nacht drüber und schaut mal, ob euch das am nächsten Tag immer noch so doll gefällt, dass ihr jetzt unbedingt noch das 300. T-Shirt oder Stickkit noch unbedingt haben wollt. Ein ganz großes Problem ist natürlich, oder sehr, sehr anfällig ist man natürlich, wenn man so mehr diesem Typ entspricht, Sales. Wenn es eine Sache potenziell ganz schnell ausverkauft wird oder man halt nur eine begrenzte Zeit hat, um das zu kaufen und so weiter. Das ist natürlich ein harter Tobak, weil du hast eben nicht diese Zeit, um nochmal wirklich drüber nachzudenken, brauche ich das jetzt wirklich, sondern da muss halt zack, 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 alles schnell gehen. Und das ist natürlich absolutes Gift, weil man dann einfach den Impuls komplett ausgeliefert ist sozusagen. Und da würde ich euch auch empfehlen, eher zu gucken, gibt es auf der Webseite ständig Sales? Also auf manchen Webseiten ist ja quasi immer jeden Tag ein neuer Sale gefühlt. Da einfach mal zu beobachten, ist dieser Sale jetzt wirklich ein richtiger Sale oder ist es einfach nur der normale Preis? Oder halt auch wirklich so diese Disziplin für sich so nach und nach zu aufzubauen, zu sagen, okay, ich möchte das gerne haben, das gibt's jetzt zu diesem Preis, aber ich warte jetzt vielleicht noch ein bisschen. Die zweite Taktik, entschuldigt bitte, dass ich das jetzt so sage, aber ist eine, die ich bei meinen Kindern angewandt habe. Wir hatten ein relativ kleines Zimmer, wie gesagt, zwei kleine Kinder und Student. Und dort hat sich das ganze Spielzeug, die Kinder haben ja immer sehr viel von den ganzen Verwandten gekriegt, hat sich das Spielzeug immer getürmt, weil sie alles rausgerupft haben, alles rausgeholt haben, damit gespielt haben. Und du musstest quasi durch dieses Zimmer warten. Das Zimmer war halt wirklich recht klein. Wir hatten schon extra Hochbetten, sodass man da drunter auch noch Platz hatte. Aber es war einfach zu viel. Und ich habe regelmäßig einen Schreianfall gekriegt innerlich. Und äußerlich, weil einfach dieses Zimmer nicht aufräumbar war. Es war genug Platz in den Schränken, aber kleine Kinder, das funktioniert einfach nicht. Also habe ich irgendwann, hat es mir gereicht, und dann habe ich einfach alles in Kisten und blaue Säcke gepackt. Sie durften sich ein paar Sachen raussuchen und den Rest habe ich in den Keller gebracht, weil mich das so genervt hat. Und der erste Satz von meinem Sohn war damals tatsächlich, oh, jetzt haben wir ja so viel Platz, cool. Und natürlich, nachdem sie darüber hinweggekommen sind, dass ich alles weggeschafft habe. Und genau diese Taktik kann man tatsächlich auch als Maximalist anwenden. Und zwar, wenn es einem wirklich darum geht, diese Freude, etwas zu bekommen oder etwas Neues zu holen, die kann man so ein bisschen austricksen. Denn was ich irgendwann gemacht habe, war, zu Weihnachten sind die Kinder wieder runter in den Keller mit mir gekommen und dann durften sie halt durch die Kisten so ein bisschen durchwühlen, was sie dann alles wieder haben wollen. Und das war halt wirklich, als ob sie einkaufen gegangen wären. Ah, cool, und das ist noch mein Lieblingsding und blablabla. Und dann haben sie sich ihre Lieblingssachen wieder rausgeholt und dann sind wir wieder hoch und dann gab es zwar wieder ein bisschen mehr Spielzeug, aber es war halt wirklich, als ob sie sich etwas Neues gekauft hätten. Und ich glaube, dass diese Technik auch funktioniert, in diesem Kontext, dass wenn man sehr viel hat, dann ist es in der Regel auch so, dass du nicht mehr so richtig einen Überblick hast, was du eigentlich alles hast. Und da einfach wirklich mal so ein paar Kisten zu packen, gerade bei den Sachen, die wirklich zu viel sind, wo vielleicht gibt's ja auch sogar schon Kisten, die einfach mal in den Keller packen. Oder wenn man auch wieder so einen Kaufrauschgefühl kriegt, vielleicht dann einfach mal aus dem Keller oder sonst wo die Kisten herholen und einfach da drin mal so ein bisschen shoppen. Oder wenn man das jetzt nicht alles in Kisten packen möchte und wegpacken möchte, einfach mal alles aus einem Fach rausnehmen und mal sortieren. Dass man einfach wieder einen Überblick darüber kriegt, was man eigentlich alles hat. Weil meistens Hat man ja auch vielleicht noch so einen kleinen Nostalgieeffekt mit. Man erinnert sich vielleicht wieder dran, wann man das gekauft hat oder wofür man es geplant hat. Und so kriegt man wieder diese Begeisterung und Freude, ohne dass man jetzt etwas Neues gekauft haben musste. Und ja, ich glaube so, das ist halt auch eine Technik sozusagen, die ich bei der anderen Maximalismusform auch anwenden würde. Einfach wirklich regelmäßig durch seine Sachen durchgehen und immer mal gucken, was habe ich eigentlich? Weil das durch diese Fülle komplett untergeht. Also ich bin auch jemand, der lieber mehr hat, als mehr zu brauchen. Und wir sind ja hier auch, also zum einen bin ich ja hier durch meine Arbeit ja auch mit viel mehr Material konfrontiert, als man das jetzt im Hobbybereich sozusagen hätte. Und ich habe auch super viele Interessen. Also ich probiere gerne Sachen aus und da bleibt immer irgendwas übrig. Es gab auch noch einen Satz, der mich sehr erschüttert hatte, als ich die Tragweite davon mir nochmal durch den Kopf gehen lassen habe. Und das war, dass jeder Gegenstand, den du besitzt, also wenn du ihn selber gekauft hast natürlich, war mal Geld und dieses Geld war ja mal Zeit, denn das Geld kommt ja nicht von nichts, sondern du hast mal dafür gearbeitet. Und das ist eigentlich so das Schockierende und das ist auch das, was mich immer sehr traurig macht, wenn ich anfange auszusortieren, weil nicht alles kriegst du wieder genau dasselbe wieder zurück. Und wie viel Geld man dann eigentlich reingesteckt hat in Dinge, wenn man sich das mal genau überlegt, die dann eigentlich wieder umverteilt werden, die man dann gar nicht selber nutzt. Das kann dann schon ganz schön wehtun. Und ich glaube, sich das auch immer mal wieder so ins Gedächtnis zu rufen, wenn man gerade wieder dabei ist, was zu kaufen, ist nicht einfach. Aber vielleicht auch nochmal eine Methode, dass man sich so einen kleinen Zettel an den Monitor macht beim Online-Shoppen. Alles, was du kaufst, war nicht nur einfach nur mal Geld, sondern das war alles mal deine Zeit, die du dafür gearbeitet hast. Und da kommen wir auch schon zur vierten Kategorie und das ist eine Kategorie, mit der ich ganz viel Erfahrung habe. Und zwar, man hat viel, das man vererbt, geschenkt, irgendwie gekriegt hat, wo man selber nicht mal weiß, wie. Wir haben ja hier ein altes Haus gekauft. Das war zum Glück, also das Haus selber war relativ leer, aber die ganzen Schuppen waren voll, die ganze Werkstatt. Und wer schon mal eine Werkstatt ausgeräumt hat, der weiß, was das bedeutet. Lauter Kisten mit Dingen, von denen man meistens nicht mal weiß, was es ist, aber was auch irgendwie schwer zu entsorgen ist. Es ist ja nicht alles Schrott, sondern auch viel Zeug, was man in die Restmülltonne reinpacken müsste. Und man hat ja nur so viel Platz in der Restmülltonne mal jede Woche oder bei uns sind es alle 2 Wochen, wie das geleert wird. Und ja, wie ich schon vorhin gemeint habe, wenn man jetzt Dinge geschenkt bekommt aus der Familie oder sowas, dann, also damit meine ich aussortierte Sachen, nicht Sachen, die extra für mich gekauft wurden oder für einen gekauft wurden, sondern jetzt so, hey Anne, du strickst doch, ich habe hier noch so eine Kiste gefunden, wo ganz viel Zeugs drin ist. Sowas meine ich jetzt mit geschenkt. Da hat man wirklich sehr, sehr viele Sachen mit bei, wo man entweder gar nicht weiß, was es ist oder ja, was zu schade ist zum Wegwerfen einfach. Und da bin ich inzwischen auch ein bisschen radikaler geworden, weil irgendwann, es ist halt einfach irgendwann zu viel. Also man möchte ja kein Hoarder werden sozusagen. Man möchte ja nicht überall Schränke aufmachen und da sind Dinge drin, die man nicht benutzen kann oder benutzen möchte. Und das finde ich eine ganz schwierige Sache, weil auch oft, ja, wenn man etwas von jemandem geschenkt bekommen hat, dann besteht ja auch irgendwo so ein bisschen vom Gefühl her dieses halt, ich habe das ja geschenkt bekommen, ich kann das jetzt nicht einfach wegwerfen. Und das finde ich eine ganz schwierige Kiste, darum zu manövrieren. Mal davon abgesehen, dass ja vieles auch noch gut ist. aber das ist irgendwie nochmal, wenn ich jetzt was gekauft habe und das quasi entsorge oder weitergebe, okay, weitergeben finde ich immer sehr, sehr viel einfacher, als das wegzuschmeißen. Wenn ich es selber gekauft habe, dann verschwende ich ja nur mein Geld. Aber wenn mir jemand was geschenkt hat, dann hat man irgendwie ja diese Person mit im Verbund emotional gesehen an diesem Ding dran. Und es ist, man hat dann ein schlechtes Gewissen. Also bei uns ist es so, mein Mann ist ja noch viel schlimmer als ich, was das anbelangt. Wie gesagt, Werkstätten und sowas. Da kriegt er ganz oft irgendwelche Sachen von Freunden und auch aus der Familie. Und das ist halt immer so eine Grätsche, weil viele Sachen kann man eben wirklich noch brauchen. Die brauchen wir auch noch. Aber wirklich sehr viele, ein großer Anteil davon ist wirklich einfach unnütz für uns, weil es einfach zu viel ist oder es nicht gebraucht wird. Und ja, das finde ich tatsächlich sehr, sehr schwer zu manövrieren, weil eben, wie gesagt, diese emotionale Komponente mit eingewoben ist in die Gegenstände. Ja, und wenn man dann mal so eine Autoladung Werkstattkisten dann durchsortieren muss, greift wieder voll dieser Faktor, dass man nur eine bestimmte Anzahl an Entscheidungen pro Tag treffen kann, weil irgendwann man hat so eine Müdigkeit, Entscheidungsmüdigkeit irgendwann. Deshalb räume ich zum Beispiel auch immer vormittags gerne aus, weil ich da einfach noch im Kopf frisch bin und dann einfach mehr rausschmeißen kann und mehr aussortieren kann, während das später dann eher dazu führt, dass ich entweder zu viel rausschmeiße oder ich einfach super frustriert bin und überfordert. Ein großer Trick, den man auch noch anwenden kann, ist es, Nein zu sagen, auch wenn es schwerfällt, wirklich Sachen abzulehnen, die man angeboten bekommt. Oft wird ja dann auch immer so ein bisschen der Satz benutzt, ja, ansonsten schmeiße ich es weg. Und ich glaube, das ist halt bei vielen, die in diese Kategorie, das kann man ja noch gebrauchen oder das ist ja noch gut, reingehören, natürlich ein absoluter Tritt in die Magengrube. Aber letztlich, wenn es etwas ist, was nicht mehr gebraucht ist, dann muss man sich damit abfinden. Es ist einfach, man kann nicht alles retten, man kann nicht alles aufheben. Es ist einfach unmöglich und man macht sich selber sehr unglücklich damit, wenn man sich die ganze Zeit belädt mit diesen Dingen. Eine ganz tolle Möglichkeit, um eben die Sachen auch wieder loszuwerden sozusagen, ist es zu spenden. Ich habe das ja jetzt auch gemacht mit den ganzen Stoffen. Mir fällt es viel, viel leichter, die Dinge abzugeben und mich davon zu trennen, wenn ich weiß, dass die noch jemand anders benutzen kann. Es funktioniert einfach nicht in jeder Situation. Also man kann nicht jeden restlichen kleinen Furzel noch aufheben und noch weiter verteilen. Irgendwann, gerade wenn man wirklich sehr, sehr viel hat, mit dem man sich so beschäftigen muss, ist es einfach, man muss manchmal auch was wegwerfen. Und ja, wie gesagt, dieses Weitergeben, ein Teil dieser Verschenkekette zu sein sozusagen, ist gar nicht so schlecht. Vor allem, wenn man Menschen kennt, die nicht so viel haben, da halt einfach zu fragen, hey, kannst du das noch gebrauchen, kannst du das noch gebrauchen, ist auf jeden Fall auch eine gute Sache. Wir hatten jetzt zum Beispiel auch eine riesige Pyramide, die bei uns jetzt in der Familie immer weitergegeben wurde sozusagen. Also nicht als Erbstück, aber die irgendwie jetzt dann bei uns gelandet ist vor ein paar Jahren und die bei uns einfach nirgendwo so richtig hingepasst hat. Und jetzt habe ich das einfach mal zum Ausdruck gebracht bei der letzten Geburtstagsfeier. Hey, hat jemand Interesse daran? Ich will die eigentlich gerne loswerden, weil ich brauche sie halt nicht. Und ja, jetzt ist sie bei meiner Schwester und hat dort einen besseren Platz, als bei uns sie das bekommen hätte. Und ja, manchmal muss man das wirklich einfach zum Ausdruck bringen. Ich sortiere auch regelmäßig immer mal Sachen raus, die ich denke, dass die vielleicht für meine kleinen Nichten interessant wären. Und versuche dann natürlich auch dran zu denken, wenn wir dann zu Besuch sind oder dass ich dann halt einfach nachfrage, hey, habt ihr da Interesse dran? Könnt ihr das gebrauchen? Dass man eben diese Dinge, die man eben bekommen hat oder die man angesammelt hat, eben wieder in den Kreislauf zurückbringt. Entweder indem man sie auch wirklich selber nutzt, indem man sie wiederfindet in dem ganzen Klodderadatsch, den man da so rumliegen hat. Oder indem man sie wirklich weitergibt. Und das geht halt wirklich nur, wenn man weiß, was man hat. Sonst bringt einem das ja auch wirklich überhaupt gar nichts, alles Mögliche zu haben für den Fall. Wenn der Fall dann aber eintritt und du weißt gar nicht mehr, dass du das hattest. Oder du weißt, ich habe das irgendwo, aber ich weiß nicht mehr wo, weil deine ganze Garage voll ist. Das bringt einem halt auch einfach überhaupt null. Und deswegen ist es, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man regelmäßig durch seine Sachen durchguckt. Und besonders die Kramkisten sich mal ganz genauer anguckt, da radikal auch aussortiert, was man wirklich nie wieder brauchen wird. Auch wenn es weh tut und sich von Dingen trennt. Die andere Sache ist ja auch die, gerade in Bezug jetzt, wenn man etwas angeboten bekommt, wenn ich es ablehne, klar sagt der andere so, naja, dann schmeiß ich es halt weg, wenn du das jetzt nicht nimmst. Das ist ein bisschen emotionale Erpressung, wie ich finde. Aber wenn ich jetzt Nein sage, findet die andere Person ja noch jemand anderen, der vielleicht wirklich das Ding brauchen kann. Und in dem Moment, in dem ich es annehme, nehme ich dem anderen die Chance, das zu kriegen, was er wirklich braucht. Also das, so kann man es ja auch sehen. Die beiden maximalistischen Typen neigen, glaube ich, auch so ein Stück weit dazu, immer an vielen Projekten gleichzeitig zu arbeiten. Das ist ja, glaube ich, bei den minimalistischen Typen eher nicht so der Fall, weil man eher so methodisch vorgeht. Einmal, weil man es muss und einmal, weil man es so machen möchte. Ich glaube, Maximalisten leben auch so ein bisschen davon, immer mal wieder was Neues reinzukriegen. Und ich glaube, deswegen starten Maximalisten auch unglaublich gerne neue Projekte und machen sie dann nicht fertig, weil dann schon wieder das nächste kommt oder weil es irgendwie ein bisschen zu schwierig geworden ist oder einem irgendwas fehlt. Also von daher glaube ich auch, dass das in Bezug auf die Umsetzung in den Handarbeiten, in den Hobbys, dass das auch tatsächlich sich so ein bisschen widerspiegelt, wie man an Projekte rangeht. Ja, und es waren auch schon alle vier Typen. Es ist mir ganz wichtig, dass ihr das jetzt nicht als Bewertung oder als Einsortierung in Minimalismus ist das Beste oder Maximalismus ist das Beste. Ich sehe da auch viele Vor- und Nachteile bei allen Gruppen. Gerade beim Minimalismus dreht sich ja vieles eher darum, was brauche ich? Also es ist eher zentriert sich eher um einen selbst oder um die Bedürfnisse der eigenen Familie, die dort jetzt halt in der Wohnung wohnt. Bei Maximalismus geht es umgekehrt oft auch um diese Fülle und dieses Teilen der Fülle auch. Also es gibt natürlich dann wieder Hoarder, die nichts abgeben wollen von ihrem Schatz sozusagen, die dann eher wie so ein Drache drauf sitzen und das für sich haben wollen. Aber die Maximalisten, die ich kenne, und da zähle ich mich auch ein Stück weit, also auf jeden Fall zu, die teilen auch sehr viel. Also weil eben diese Fülle da ist, ist es möglich, Dinge abzugeben. Und davon profitieren ja im Endeffekt auch die minimalistischen Typen, weil eben, wenn sie etwas brauchen, sie das eventuell gar nicht kaufen müssen, sondern das eben bekommen. Und ich denke, deswegen muss es auch immer beide Seiten oder alle vier Seiten geben, weil es einfach auch wie so ein Kreislauf ist, der stattfindet. Und es gar nicht so, wie gesagt, auch gar nicht so wichtig ist, dass jetzt alle irgend so einen Idealwert erreichen. Und ich glaube, dass auch das über Social Media manchmal zu, naja, einseitig ist es in dem Sinne nicht. Ich glaube, es ist immer, je nachdem, in welcher Bubble man sich so aufhält, wenn man sich jetzt mehr in der minimalistischen Bubble aufhält, natürlich ist dann halt so ein Regal mit lauter bunten Bastelmaterial komplett deplatziert, optisch so, im Vergleich zu diesen minimalistischen Häusern. Aber umgekehrt, wenn man sich mehr in dieser maximalistischen Bubble bewegt, da liegen dann halt, du hast dann die Regale voll mit Stoff, die Wand mit den 300 Stickgarnen, die dann halt ganz sortiert an der Wand hängen. Eine schön sortierte Materie sozusagen oder Material hat ja auch wirklich optisch was zu bieten. Also das sind ja auch oft so Hingucker, die man einfach so hat, gerade jetzt, wenn man jetzt auf Instagram unterwegs ist oder sowas, brauchst du ja oft auch einfach so einen Hingucker, wie jetzt bei mir zum Beispiel die Wand hinter mir jetzt voll mit Bildern und gestickten Sachen und so weiter ist. Aber ich habe zum Beispiel auch neulich einen Instagram-Account gesehen, die hatte halt auch so eine Wand mit lauter Stickgarn dran und dadurch, dass das dann halt alles so nach Farbe sortiert ist, das hat irgendwas, das löst irgendwas aus. Und bei Minimalisten, die ist es halt dieser leere Raum oder das Weiß vielleicht. Und bei Maximalisten ist es einfach diese sortierte Fülle und dass das alles so, ja, dass so viel da ist. Und die mit dieser Stickgarnwand hatte auch so gemeint, dass halt die Posts, wo diese Wand zu sehen ist, viel besser performen. Das sorgt natürlich auch dafür, dass es mehr gezeigt wird. Und es macht dann wieder bei anderen, die das halt sehen, dann eben diesen Wunsch, sowas auch haben zu wollen und so weiter. Und oder halt bei Webern ist es ja auch ganz oft, dass oder Punchnidel, dass sie dieses viel dickes Garn haben und dann riesige Wände haben, nach Farbe sortiert und so weiter. Und das weckt natürlich in einem Maximalisten auch wieder so dieses, oh, ich will das auch haben Gefühl. Obwohl man es technisch gesehen nicht braucht, vor allem wenn es sich dort um eine Firma handelt, die professionell für andere Dinge macht, die braucht natürlich viel mehr Material, als man das als Privatperson braucht. Also ja, da finde ich es immer so ein bisschen schwierig. Social Media fördert gar nicht so dieses Normale dazwischen, also das heißt normal, aber diesen Raum dazwischen, der ja viel größer ist als die ganz leeren Räume und die richtig vollgepackten Räume. Die meisten Menschen bewegen sich ja in dieser Zone, in diesem Spektrum dazwischen irgendwo. Deshalb kann ich mich jetzt zum Beispiel überhaupt gar nicht so richtig einsortieren in eine von diesen Kategorien, sondern es schwankt halt nach Laune und nach Lebensphase und das ist einfach manchmal so, manchmal so. Und tendenziell bin ich ja eher maximalistisch unterwegs, aber für mich ist es schon auch wichtig, diese Dinge, die ich habe, mit mehr Bedacht zu wählen. Also dass es wirklich die Sachen, die ich habe, mich nicht besitzen, sondern ich sie besitze. Also dass ich weiß, was ich habe, das ist mir ganz wichtig. Und auch wirklich zu wissen, das brauche ich noch. Aber umgekehrt kann ich mich von manchen Sachen einfach nicht trennen. Also klar, wenn jetzt ich hätte kein Problem, zum Beispiel mir jetzt morgen eine Tasche zu packen. Ich habe nämlich zum Beispiel eine sehr minimalistische Garderobe. Und bei mir würde alles in einen Koffer reinpassen, was ich an Klamotten habe. Ich bräuchte wahrscheinlich nur meine Festplatten, damit mein Lebenswerk für Pomora und für unseren Baukanal nicht verschwunden ist. Unsere Katzen noch einpacken und meinen Mann und dann die Kinder natürlich. Und das wär's. Also ich bräuchte nicht viel Zeug zum Leben jetzt so. Aber wenn ich es nicht loswerden muss, muss ich es auch nicht loswerden. Also wenn es keinen Anlass gibt, warum soll ich jetzt mein Spinnrad wegpacken, was ich noch nie benutzt habe, was ich aber irgendwann mal benutzen werde, wenn ich dafür Zeit habe. Oder den Webrahmen, den ich gekauft habe und wo ich schon so ein bisschen geübt habe, aber den ich jetzt nicht täglich nutze oder irgendwie sowas. Also ich sehe persönlich auch nicht so den Mehrwert da drin, immer auf Zwang alles loszuwerden. Aber ich sehe auch nicht den Sinn darin, also jetzt für mich persönlich, alles nur haben zu wollen und seinen ganzen Raum damit zu füllen. Und das ist halt ja vom Prinzip her eben genau innerhalb des Spektrums und nicht an diesen extremen Enden dieser Sachen. Und deshalb, wünsche ich mir natürlich da auch an der Stelle, dass mehr von diesem Dazwischen auch geteilt wird. Aber da muss man auch nochmal dazu sagen, wenn man das tut, als Content Creator, der ich jetzt nun zum Beispiel bin, dann kriegt man von beiden Seiten Flack. Man kriegt von den Minimalisten gesagt, man soll ja mal aussortieren. Und man kriegt von den Maximalisten gesagt, wenn du dann mal was aussortierst, ach, das hätte man doch noch gebrauchen können und benutzt doch das nochmal und hieraus kann man ja noch das machen. Und du stehst dazwischen und denkst dir so, ja, okay. Das hat man natürlich nicht so extrem, wenn man jetzt sein Leben nicht im Internet teilt. Da ist man nur der Kritik seiner Freunde und Verwandten ausgesetzt, was manchmal auch nicht ganz ohne ist. Aber ja, also ich hoffe, euch hat diese Folge ein bisschen was gebracht. Im Endeffekt wünsche ich mir einfach nur mehr Verständnis für die einzelnen Kategorien, dass nicht jeder für sich immer sagt, so ja, so wie ich das mache, ist es ideal, denn das ist es einfach nicht. Es passt nicht zu jedem Menschen. Manche Menschen brauchen einfach mehr um sich rum, um sich zufrieden und glücklich und sicher zu fühlen. Und manche Menschen brauchen einfach weniger. Und ich denke, das ist, glaube ich, die Essenz von dieser Episode, dass ja, nicht so viel verurteilt wird, sondern dass man immer sich so ein bisschen zurücknimmt und einfach auch mal sagt, okay, der macht es so, ich mache das so und beides ist okay. Und es geht mich nichts an, warum der andere das jetzt so macht oder ob der jetzt mit weniger oder mit mehr viel besser dran wäre. Ich glaube, das wäre ganz schön, dort einfach auch online ein bisschen mehr Gnade und Anmut zu beweisen und einfach wirklich den anderen so zu lassen, wie er ist, in der Phase, in der er sich eben gerade befindet. Und ich meine, klar, wenn es jetzt ein Familienmitglied ist, wo man merkt, dass die Person nicht glücklich ist damit, dann kann man ja auch Hilfe anbieten und so weiter. Aber wenn das Gegenüber signalisiert, dass es zufrieden ist mit dem Zustand, wie es ist, sollte man das auch, denke ich, so sein lassen, wenn niemand anders davon geschädigt wird. Gut, also, das war diese Episode. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude und hat vielleicht auch ein bisschen Schmunzeln im Gesicht gehabt in manchen Stories oder Tipps. Und ich wünsche euch eine ganz tolle Woche oder einen ganz tollen Monat. Bis zum nächsten Mal.